Wir haben vor 2 Wochen eine Einleitung gehört in diese Themenreihe über den Gottesdienst. Und vor einer Woche haben wir die Einheit gehört über die Lehre, über die Predigt im Gottesdienst von Samuel. Und heute möchten wir ein weiteres Thema uns anschauen. Und zwar ist das Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft, wie wir in der Gemeinde Gemeinschaft haben und wie wichtig Gemeinschaft auch im Rahmen des Gottesdienstes ist. Wir möchten es so ähnlich machen wie die letzten Male. Wir haben ein Handout, das wir austeilen, an dieses möchten wir uns auch halten. Wir möchten uns zuerst eine Definition der Gemeinschaft anschauen und uns anschließend 3 Punkte näher betrachten und wie wir auch einige Dinge daraus lernen können. Ich möchte anfangen mit der Frage, was ist denn eigentlich Gemeinschaft? Die Definition für Gemeinschaft, das Wort, das verwendet wird im griechischen Urtext für Gemeinschaft, bedeutet Teilhabe oder Teilhaben oder eine Partnerschaft. Die Heilige Schrift meint damit eine enge, intime, innige Gemeinschaft mit einer oder mehreren Personen einer bestimmten Sache, die gleichen Interessen haben oder eine andere Grundlage, die diese miteinander verbindet. Und die Heilige Schrift, sie verwendet dieses Wort für Gemeinschaft immer wieder, vor allem im Neuen Testament, aber erst ab der Apostelgeschichte. Innerhalb der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, das ist die erste Stelle, in der wir überhaupt dieses Wort Gemeinschaft finden. Und das finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Wir kennen sicher diesen Vers, ich möchte ihn kurz trotzdem vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Nun, und Lukas, er baut hier gewissermaßen eine Grundlage auf. Er sagt, sie verharrten. Das heißt, sie blieben beständig dabei. Sie haben daran festgehalten. Sie haben sich daran festgeklammert. Und das ist übrigens immer der schwierige Teil. Es ist einfach anzufangen. Anzufangen, das schaffen die meisten, das Durchhalten. Das Dranbleiben, das Festhalten, das ist der schwierige Teil, aber auch der Teil, auf den es letztendlich ankommt. Und so beschreibt Lukas das hier, dass sie auch in der Gemeinschaft verharrten. Sie haben daran festgehalten, sie sind da dran geblieben. Nun aber, wenn wir die Gemeinschaft als ein bloßes Zusammensein beschreiben würden, also wir sind halt zusammen, wir haben halt Gemeinschaft, weil wir nebeneinander sitzen, dann würde es an diesem Text nicht wirklich einen Sinn ergeben. Denn logischerweise hatten die Christen doch Gemeinschaft, als sie die Lehre der Apostel hörten, als sie gebetet haben gemeinsam, als sie gemeinsam das Abendmahl genommen haben. Das impliziert doch, dass sie Gemeinschaft gehabt haben. Warum nennt er hier also als eine dieser Säulen, dieser 4 Säulen, sie hatten Gemeinschaft, sie verharrten in der Gemeinschaft. Und dieser Frage nach der wahren Gemeinschaft wollen wir heute etwas näher auf den Grund gehen. Vielleicht fragen wir uns auch in dieser ganzen Zeit, in der wir uns gerade befinden, dieser Zeit von Corona, was ist eigentlich wahre Gemeinschaft? Was ist heute schon Gemeinschaft in der Zeit, in der wir leben? Einige Gemeinden haben nur noch Online-Gottesdienste. Und einige Christen sagen sogar, ihnen ist das lieber. Denn sie haben ja sowieso in der Gemeinde kaum Gemeinschaft. Sie sitzen mit Abstand, mit Masken und gehen dann wieder nach Hause oder sie sitzen auch einfach so im Gottesdienst, als es mit Corona noch nicht so schwierig war und sie sind auch danach aufgestanden und nach Hause gegangen. Was war das denn für eine Gemeinschaft? Und wer hat denn überhaupt im Gottesdienst Gemeinschaft miteinander? Da sind einige, die sind standhaft in Christus, die wandeln lange mit Christus. Dann gibt es einige, die gehören Christus nicht. Das sind vielleicht Kinder oder Besucher, die noch kaum konfrontiert wurden mit dieser Botschaft. Haben alle Gemeinschaft miteinander? Nun, wenn wir Gemeinschaft als ein Zusammensein, wie ich schon erwähnt habe, definieren würden, dann wäre das so. Dann hätten alle, die in den Gottesdienst kommen, diese eine Gemeinschaft, sie wären eben zusammen und das war's. Aber die Schrift definiert Gemeinschaft nicht so. Das ist nicht die richtige Definition von Gemeinschaft, dass wir nur zusammenkommen. Nein, im Gegenteil. Die Schrift zeigt uns, das werden wir später noch mehr sehen, dass Gemeinschaft zuerst in einem inneren Sinn geschieht. Gemeinschaft muss erst etwas in uns bewirken, damit es auch nach außen getragen werden kann. Eine Gesinnung geht einer Gemeinschaft voraus. Eine Verbindung, etwas, das uns zuerst innerlich verbindet, wird später nach außen verkörpert. Sonst könnten wir nicht wirklich Gemeinschaft haben. Ich kann zum Beispiel nur mit meiner Frau und mit meinen Kindern so eine enge und verbundene Gemeinschaft haben und sie ausleben, weil wir durch unsere Familie und durch die Struktur und durch unseren Alltag miteinander so verbunden sind. Und wir können auch in einer Firma nur Gemeinschaft mit den Mitarbeitern haben, wenn wir zu dieser Firma gehören. Und wenn ein Gastarbeiter da ist, dann hat er immer diesen Besucherausweis und jeder weiß, der ist zwar irgendwie da, aber der gehört hier nicht rein. Gemeinschaft wird erst dort zu einer wahren Gemeinschaft, wo auch eine wirkliche Verbundenheit ist. Gemeinschaft geschieht auch deshalb nicht nur im physischen Zusammensein, sondern durch eine innere Verbundenheit, dein Band, das Menschen miteinander verbindet, und durch das äußere Zusammenleben und durch das Ausleben dieser Inhalte wird das zum Ausdruck gebracht. Das möchten wir uns auch jetzt genauer anschauen. Im ersten Punkt die Grundlage der Gemeinschaft. Wir möchten zuerst festhalten, was ist denn die Grundlage wahre Gemeinschaft? Worum geht es denn hier? Als ersten Punkt möchten wir uns anschauen, die erste Grundlage für wahre Gemeinschaft ist die Errettung. Und ich möchte anhand dieser Grundlagen einen Text gemeinsam betrachten aus dem ersten Johannesbrief. Das ist auch der Haupttext für heute Abend. Der erste Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes beschreibt hier einige Dinge, die sehr wichtig sind, weil er der letzte Zeuge Jesu Christi ist, der letzte Apostel. Er war dabei. Sie haben ihn gesehen. Sie haben Zeit mit ihm verbracht. Sie konnten ihn anfassen. Sie konnten Gemeinschaft mit ihm haben. Sie konnten sehen, wie er war. Sie konnten sehen, wie er sich verhalten hat, wie er gelaufen ist, welche Gewohnheiten er hatte. Sie konnten all diese Dinge sehen. Sie kannten ihn persönlich. So persönlich, dass wir neidisch dabei werden könnten. Sie kannten Jesus als Mensch von Angesicht zu Angesicht. Er bezeugt, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich das ewige Leben ist, das zu uns gekommen ist. Und jetzt sagt er, diese Botschaft verkündigen wir euch. Wir verkündigen sie euch. Warum? Damit ihr mit uns Gemeinschaft haben könnt. Damit eine Gemeinschaft möglich wird zwischen uns. Aber das ist nicht alles, worin wir Gemeinschaft finden, denn er sagt hier, und was ist unsere Gemeinschaft? Was ist die Gemeinschaft, zu der ihr dazukommen könnt? Es ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinschaft der Gläubigen, sie besteht in Jesus Christus, sie ist auf ihn ausgerichtet. Wir können in der Gemeinde nur dann Gemeinschaft haben, wenn wir auch Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Wenn wir jetzt noch einmal zurück auf die Definition schauen, dann merken wir, dass dieses Wort von Teilhabe oder Teilhaben kommt. Nun, wenn wir Kinder Gottes werden, dann rechtfertigt Gott uns. Dann ist Jesus unsere Gerechtigkeit. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Wir haben Anteil an ihm. Das wird auch so gut in Kolosser 1, Vers 12 dargelegt. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Wir haben Anteil. Wir haben Anteil an diesem Erbe, das Gott uns gegeben hat. Wir sind seine Erben. Wir sind verbunden mit ihm. Wir sind aufgenommen in eine enge Verbindung zu Gott. Wir sind ein Teil von ihm selbst. Nun, was ist also die Grundlage für wahre Gemeinschaft in der Gemeinde? Es ist die Errettung. Es ist die Tatsache, dass hier Kinder Gottes sind. Gerechtfertigte sind, Geheiligte sind. Die Errettung ist der wahre Grund für jede Gemeinschaft. Und ohne diese Errettung können wir keine Gemeinschaft haben. Denn nur dadurch wird Gemeinschaft möglich und darauf konzentriert sich auch die Gemeinschaft auf die Errettung. Und Johannes sagt ihn hier sehr gut, ich schreibe euch von Jesus und Ich verkündige euch sein Wort, ich gebe euch die Botschaft weiter, damit ihr Gemeinschaft mit uns haben könnt. Immer wieder hört man dann doch dieses Argument, wie können wir denn Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir hier alle sitzen mit Abstand und unter diesen Schwierigkeiten. Das ist doch keine richtige Gemeinschaft. Gemeinschaft kann man nur im Hauskreis vielleicht haben oder in einem engen Kreis oder unter einigen engen Leuten. Aber das sehen wir nicht, denn wir sehen es eher im Gegenteil. Wir haben Gemeinschaft miteinander dadurch, dass wir der Verkündigung zuhören, dadurch, dass wir gemeinsam beten, dadurch, dass wir gemeinsam den lebendigen Gott anbeten. Denn hören wir einmal, was er weiter sagt ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und die wir euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hier geht er weiterhin auf diese Botschaft ein und er sagt, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis und das ist sehr wichtig. Denn wir lesen genau über diesen Aspekt folgende Worte. Welche Gemeinschaft hat Licht mit der Finsternis, fragt Paulus in 2. Korinther 6, Vers 14. Welche Gemeinschaft kann ein Licht mit Finsternis haben? Das ist nicht möglich. Finsternis und Licht können keine Gemeinschaft miteinander haben. Das wird nicht funktionieren. Sie werden niemals miteinander harmonieren. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Ebenso wenig kann auch ein Ungläubiger mit einem Gläubigen eine wahre Gemeinschaft haben. Er kann zwar im Gottesdienst sein, er kann mitsingen, er kann die Predigt anhören, aber an dieser tiefen Gemeinschaft, an der wahren Gemeinschaft, kann er nicht teilhaben, er kann nicht dabei sein. Aber diejenigen, die vom Licht Gottes getroffen worden sind, diejenigen, die von diesem Licht erhellt wurden, diejenigen, deren Sünden von diesem Licht aufgedeckt wurden und die umkehrten, die neues Leben in Jesus Christus gefunden haben, die seinem Wort geglaubt haben, die Erlösten, die können Gemeinschaft miteinander haben. Warum? Weil sie Gemeinschaft mit Gott haben. Durch das Evangelium, durch die Errettung ihrer Seelen. Das ist der Grund für wahre Gemeinschaft und das ist auch die wichtigste Grundlage. Und als einen zweiten Punkt können wir auch an diesem Text sehen, es ist der Wandel. Johannes sagt, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Eine wirkliche Gemeinschaft in der Gemeinde und vor allem auch innerhalb von unserem Gottesdienst, wenn unser Wandel im Licht ist, wenn wir im Licht leben. Denn dein Wandel, so wie du lebst, deine Lebensweise, wie du deinen Alltag gestaltest, das definiert, wie du an dieser Gemeinschaft auch teilhaben kannst. Und um das näher zu erklären, möchte ich ganz kurz mit euch den Psalm 27 aufschlagen. Psalm 27, ich möchte die ersten 4 Verse vorlesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebensstärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, und Bedränger und meine Feinde, sie strauchelten und fielen. Wenn ein Herr sich gegen mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, hierauf vertraue ich. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. David sagt hier, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Schon merkwürdig, nicht wahr, für das Alte Testament, diese Worte. Gott wird im Alten Testament üblicherweise nicht als Licht beschrieben. Im Neuen Testament ergibt das Sinn, als Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, als wir diese Worte von Johannes lesen, über Licht und Finsternis, das alles ergibt viel Sinn für uns, aber rein im Alten Testament nicht wirklich. Aber David kann diese Worte sagen, nicht wahr? David kann sagen, Gott ist mein Licht. Er hat es hell werden lassen in meinem Leben. Er hat das hell werden lassen in meinem Herzen. David, er wurde von seinen Sünden überführt. Gott hat ihm aufgezeigt, wie böse sein Herz ist, wie leicht es war, dass er gefallen ist. Aber Gott hat ihm diese Dinge nicht nur aufgezeigt. Ja, seine Sünde hatte Konsequenzen. Ja, es musste einiges passieren und es ist einiges an Schaden dadurch entstanden. Aber Gott hat ihm vergeben. Gott hat ihn gereinigt, ihn neu ausgerichtet. Wenn wir die Geschichte von David lesen, so sehen wir, dass Gott wirklich Licht in seinem Leben gewesen ist. Aber er ist nicht nur Licht gewesen. David beschreibt ihn hier auch, und er ist mein Heil. David hat sich so sehr an Gott festgehalten, weil er wusste, nur Gott kann ihn retten. Nur Gott kann Leben schenken. Er hat an ihm festgehalten. Er wollte eine tiefe Beziehung zu ihm. Auch das war etwas untypisch für das Alte Testament, wenn wir es lesen. Nun, welchen Wunsch äußert David hier in diesem Psalm? Er will nur nach einer Sache trachten. Es ist diese eine Bitte, die er Gott vorbringt. Er will für immer ganz nah bei Gott sein. Er will für immer alle Tage seines Lebens eine enge Gemeinschaft mit Gott haben. Er will Gott immer besser kennenlernen. Er will alle Tage seines Lebens damit verbringen, Gott zu suchen, Gott zu erkennen, ihn zu studieren, ihn immer besser kennenzulernen. Er will eine Beziehung zu Gott mit Tiefgang, nicht Oberfläche. Er will wirkliche Gemeinschaft mit Gott, wirkliche Verbundenheit, wirklich teilhaben an ihm. Darin besteht wahre Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott geht der Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde immer voraus. Wir können nur dann eine wirkliche Gemeinschaft miteinander haben, die wirklich Wert hat, wenn wir Gemeinschaft zu Gott haben in unserem Leben und das sichtbar ist an der Art und Weise, wie wir leben. Wenn wir Zeit verbringen mit Gott in seinem Wort, indem wir studieren, indem wir es lesen, indem wir darüber meditieren, darüber nachdenken, nachsinnen, indem wir es auswendig lernen, es vielleicht auch abschreiben. Auf alle Arten, wie wir diese Gemeinschaft in dem Wort Gottes haben können, indem wir mit anderen darüber sprechen, indem wir im Gebet zu Gott verharren, indem wir ihn anbeten in unserem Leben und mit unserem Leben. Wir können auch sagen, wenn Gott in unserem Leben Licht und Heil und Rettung ist und das in unserem Leben durch die Art und Weise, wie wir leben, zum Ausdruck kommt, dann haben wir wahre Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben. Dann wandeln wir im Licht. Und dann haben wir auch eine wahre Gemeinschaft hier in der Gemeinde miteinander und auch im Gottesdienst. Denn wenn alle, die zusammenkommen, am Sonntag in ihrer Woche im Licht wandeln, im Licht leben, die Gemeinschaft Gottes suchen, danach trachten, dann wird das große Auswirkungen auf den Gottesdienst haben und auch die Gemeinschaft, die wir hier vor Ort haben können. Warum? Denn wir alle sehnen uns so sehr danach, Gott zu sehen. Wir alle sehnen uns so sehr danach, ihn besser kennenzulernen. Wir wollen, dass sein Wort in unsere Herzen spricht. Wir wollen, dass sein Wort unsere Herzen von innen heraus verändert. Wir haben so Freude daran, miteinander zu beten, miteinander Gott zu loben. Wir wünschen uns so sehr, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen, Teil dieser Gemeinschaft werden. Seine Anbetung, seine Ehre, sein Lob. Das ist das, was uns interessiert. Das ist der Inhalt, der uns wichtig wird. Deshalb definieren wir gewissermaßen selbst, wie diese Gemeinschaft sich auswirkt in unserer Gemeinde und innerhalb der Gemeinde durch die Art und Weise, wie wir leben. Ob wir im Licht wandeln, Das zeigt auch, wie wir Gemeinschaft miteinander haben. So zeigt es uns Johannes hier. Ein weiterer Aspekt, den Johannes hier beschreibt, ist das Evangelium. Johannes sagt hier, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir diese Gemeinschaft, die ich eben beschrieben habe, wenn wir diese Gemeinschaft verfolgen, wenn wir uns auf das Evangelium, auf die Errettung ausrichten, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi. Unsere Gemeinschaft hat das Evangelium im Fokus, das Evangelium im Zentrum. Nicht nur unser Leben wird von der Beziehung zu Gott und durch die Errettung geprägt, auch die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde soll als Grundlage immer auf das Evangelium ausgerichtet sein, sich auf das Evangelium selbst konzentrieren. Unsere Gemeinschaft soll eine sein, die das zum Ausdruck bringt, was das Evangelium sagt, die Licht repräsentiert. Eine Gemeinschaft, in der Gott groß gemacht wird. Eine Gemeinschaft, die eine gute Botschaft im Mittelpunkt dieser Gemeinschaft hat. Eine Gemeinschaft der Gemeinde soll es darum gehen, was unser Leben ist, was das Zentrum unseres Lebens ist. Und wir alle, die wir dieses Zentrum in unserem Leben haben, wir kommen hierher, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir konzentrieren uns alle, weil wir alle eine Sache im Sinn haben, Jesus Christus. Er sollte der Mittelpunkt unseres Daseins sein, der Mittelpunkt unserer Woche, unseres Lebens, unseres Herzens. Und das sollte auch in unserem Alltag sichtbar werden. Dass Jesus Christus und die Botschaft des Evangeliums das Zentrum unserer Freundschaften ist, das Zentrum unseres Familienlebens, der Grund, warum ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe, der Grund, wie ich mit anderen Menschen rede, der Grund, wie ich mit meiner Zeit umgehe, ob ich sie verschwende oder sie sinnvoll einbringe für das Reich Gottes. Das soll mein Leben prägen und die Gemeinschaft in der Gemeinde wird auch genau darauf ausgerichtet sein. Jesus ist derjenige, der uns prägen sollte, nicht wahr? Das Evangelium ist das, das uns ausrichten sollte, das uns ermutigen sollte, das uns immer wieder neu motiviert, unsere Herzen ganz auf Gott auszurichten und unsere Sorgen ihm abzugeben. Das sollte unser Wunsch sein, völlig eins mit Jesus Christus zu sein. Denn wenn wir mit Jesus Christus eng verbunden sind, dann werden wir auch innerhalb der Gemeinde eng miteinander verbunden sein. Denn wenn wir mit dieser Einstellung, mit dieser Bereitschaft in die Gemeinde kommen, so wird immer mehr Licht in unser Herz strahlen. All die Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, sie werden aufgedeckt. So wie Jakobus uns dann auffordert in Jakobus 5, Vers 16, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, dass wir füreinander beten sollen, damit wir geheilt werden. Genau das soll in uns bewirkt werden, dass wir in der Heiligung wachsen. Nun, ich möchte hier ein paar Fragen auch einwerfen, über die wir selbst nachdenken können. Ist das auch die Grundlage in deinem Leben? Ist das die Art von Gemeinschaft, wie du sie in der Gemeinde kennenlernst? Ist das die Art von Gemeinschaft, wie du sie dir wünschst in der Gemeinde und wo du deinen eigenen Teil dazu beitragen willst? Wenn du Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern hast, geht es dir dann um das Evangelium? Geht es dir um diese rettende Botschaft? Und prägt dich dein Leben dahingehend so sehr, dass das die Sache ist, auf die du dich konzentrierst, wenn du hierher kommst, nach der du dich sehnst, dass du dadurch immer tiefer in Jesus Christus wurzeln kannst, dass du dadurch immer tiefere Gemeinschaft mit ihm haben kannst? Und eine Frage, die mich selber sehr überführt hat und mich sehr zum Nachdenken gebracht hat: Wenn andere Menschen mit mir Gemeinschaft haben oder wenn sie mit dir Gemeinschaft haben, sind sie danach mehr ermutigt, Jesus nachzufolgen, oder sind sie eher entmutigt, Jesus nachzufolgen, wenn sie Zeit mit dir verbringen? nachdem wir sehen konnten, dass die Grundlage für die Gemeinschaft in der Gemeinde die Errettung, unser eigener Wandel und vor allem das Evangelium ist, möchten wir uns mit der Praxis der Gemeinschaft mehr befassen. Wie zeigt sich diese Gemeinschaft ganz praktisch in der Gemeinde? Zu der Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde ist zu sagen, dass sie nicht nur alleine im Gottesdienst stattfindet. Es ist einer dieser Bereiche, den wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen der Gemeinde sehen können. Wir haben Gemeinschaft auch hier heute in der Bibelstunde und in der Gebetsstunde. Wir haben auch Gemeinschaft in Hauskreisen oder in anderen Dienstgruppen. Wir haben sicher auch Gemeinschaft mit Christen in unserem Alltag, wenn wir sie sehen, wenn wir sie vielleicht einladen oder eingeladen sind. Und diese Elemente sind sehr wichtig und sie sind sehr notwendig für unser Leben und auch für das Leben der Gemeinde. Aber der Gottesdienst ist gewissermaßen der Fixpunkt des Ganzen, wo all diese Dinge zusammenkommen. Wir leben miteinander unter der Woche. Wir sehen uns und wir werden gesehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir kommen hierher, wir feiern diesen Gottesdienst Woche für Woche. Und ohne Gemeinschaft könnte die Gemeinde nicht wachsen. Ohne Gemeinschaft könnte die Gemeinde sich nicht entwickeln. Könnte das Evangelium nicht weitergegeben werden. Gemeinschaft ist der Grund, warum die Gemeinde noch existiert. Und das wollen wir jetzt in einigen praktischen Punkten sehen. Der erste Punkt ist Jüngerschaft. Wir könnten ja sagen, und dieses Argument habe ich schon oft gehört, ich kann meinen Glauben ja alleine leben. Ich kann mir Predigten im Internet anhören, ich kann mir Lieder anhören und Gott loben und ihn preisen und ich kann doch die Bibel lesen, da habe ich meine Vorbilder, da spricht Gott mich direkt an und so kann ich meinen Glauben alleine leben. Ich brauche keine Vorbilder, die mich dann später sowieso nur enttäuschen. Keine Menschen, die mich irgendwie beeinflussen wollen oder die mich manipulieren und mich irgendwie heranziehen und dann muss ich auch noch irgendwelche Dienste übernehmen. Ich will Jesus zum Vorbild haben und es reicht mir. Die Gemeinschaft mit Jesus reicht mir aus. Dieses Argument hört sich unglaublich gut an, nicht wahr? Wenn man es gut verpackt. Ich habe schon oft gehört, doch dieses Argument wird sehr einfach widerlegt durch das Prinzip der Gemeinschaft, durch das Prinzip der Jüngerschaft innerhalb der Gemeinde. Paulus sagt an Timotheus im zweiten Brief, 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, und was du von mir in Gegenwart von vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus hat seine Lehre weitergegeben. Und nicht nur, indem er Radiopredigten ausgestrahlt hat oder irgendwelche Predigten verteilt hat, die Menschen sich durchlesen konnten. Nein, sie haben gesehen, wie er lebt. Sie haben gesehen, wie er selbst mit dieser Botschaft umgegangen ist. Sie haben gesehen, was es im praktischen Leben heißt, mit Jesus Christus zu leben. Er hat diese Jüngerschaft ausgelebt, damit auch andere dieses Werk kennenlernen, damit andere auch durch dieses Werk wieder andere damit vertraut machen. Nun, wie war das bei Jesus selbst? Jesus hat so viel in diese Jünger investiert, nicht wahr? Hat sie zugerüstet, er hat sie gelehrt, er hat sie unterrichtet. Doch auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass sie irgendwie nichts verstanden haben, über viele Jahre, so zeigt uns die Heilige Schrift auch immer wieder klar auf, deutlich auch im Johannesevangelium, dass die Jünger sich später daran erinnert haben, was Jesus gesagt hat. Und dann wussten, was er gemeint hatte und sie dadurch noch viel mehr glaubten. Wir brauchen enge Beziehungen zu Geschwistern innerhalb unserer Gemeinde. Junge Gläubige sollten von den erfahrenen Gläubigen lernen. Wir sollten Vorbildern nachfolgen, ihnen nacheifern, den Glaubenshelden, die uns zeigen, wie man Jesus Christus im Alltag liebt und ihm nachfolgt und im Vertrauen auf ihn lebt. Paulus ermutigt sehr dazu, dass wir durch diese Vorbilder noch mehr von Christus sehen können. Im Hebräerbrief heißt es, relativ am Ende des Briefes, dass wir denen nachfolgen sollen, die uns vorausgegangen sind. Hebräer 13, Vers 7 ist die Stelle, wenn ihr sie aufschreiben oder nachschlagen wollt, dass wir den Vorbildern, den Leitern nachfolgen sollen und wir ihren Weg, ihren Lebensweg anschauen sollen, wie er geendet hat, wie sie an Christus festgehalten haben, und wir sollen ihnen nachahmen, wir sollen ihnen folgen. Und wie viel durfte ich bereits lernen durch Glaubensvorbilder, durch Menschen, die mir gezeigt haben, wie sie in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gewachsen sind, wie sie in der Gemeinde gewachsen sind, wie sie Anteil an diesen Dingen hatten. Geschichten, die mich in Staunen gebracht haben, wie sehr Menschen in der Schrift und im Gebet und in der Nachfolge mir vorausgehen durften. Ich stehen bleiben konnte und nur staunen konnte, wie diese Menschen gelebt haben. Und in meinem Herzen dadurch eine gewisse Sehnsucht entstanden ist, auch so ein Leben führen zu wollen. Auch so kostbar über die Heilige Schrift reden zu können. Auch so tief mit Gott verbunden zu seinem Gebet. Wir brauchen diese Gemeinschaft miteinander nach den Grundzügen und Grundlagen, die wir gerade betrachtet haben, damit unser eigenes Leben davon immer mehr geprägt wird, damit Jesus Christus in unserem Leben immer mehr Gestalt annimmt an der Art und Weise, wie wir leben. Und das wirkt sich auch im Gottesdienst aus, denn dort kommen wir zusammen. Egal wie weit du im Glauben bist, egal auf welchem Level oder in welchem Status du dich befindest, wir kommen hier alle zusammen als Kinder Gottes, um das Wort Gottes zu hören, um zu beten, um an sein Leiden und Sterben zu gedenken, um ihn anzubeten. Das ist der Punkt der Ausrichtung, egal wie weit du bist. Wir alle gemeinsam als Einheit, als Braut Jesu Christi, als Jesu Christi sein Leib. Wir kommen zusammen, und wenn wir einander nicht hätten, wenn wir keine Vorbilder in der Gemeinde hätten, wenn wir niemanden hätten, der uns vorausgeht, von dem wir Dinge lernen können, dann würden wir viel weniger Wachstum erleben in unserem Leben. Wir brauchen Jüngerschaft in der Gemeinde, und dies wird auch am Gottesdienst sichtbar. Ein weiterer Teil der Praxis ist Einblick. Durch Gemeinschaft im Gottesdienst und auch Gemeinschaft generell in der Gemeinde geben wir anderen Menschen Einblick in unser Leben und auch Einblick in unser eigenes Herz, in unsere Beziehung zu Gott. Wie bereits erwähnt, ist die Grundlage der Gemeinschaft in der Gemeinde auch die Gemeinschaft mit Gott. Und das bedeutet auch in unserem Leben, in unserem Alltag, die Art und Weise, wie wir Zeit mit Gott verbringen, das wird gewissermaßen sichtbar an meinem Gottesdienstbesuch. Das wird sichtbar an der Art und Weise, wie ich in der Gemeinde bin und mich beteilige. Schaut mal, es gibt verschiedene Aspekte der Errettung und Privilegien, die wir darin finden. Und es gibt viele Dinge, die die Schrift an unterschiedlichen Stellen verwendet und uns Einblick gewährt. Wir wissen, dass uns vergeben ist in Jesus Christus. Wir wissen, dass sein Opfer genug war, dass Gott uns vergeben hat. Wir wissen, dass wir vor Gott, dem Richter, gerechtfertigt worden sind, weil Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist, dass er uns freigesprochen hat, weil Jesus bezahlt hat. Diese Dinge wissen wir, und das sind unglaublich große Segen für unser Leben und für unsere Seele, und das ist ein wichtiges Element. Aber wenn das alles gewesen wäre, dann wäre das schade gewesen. Wenn das alles wäre, was wir in der Errettung finden, dann wäre das nicht das gewesen, was wir heute haben. Dann würde der Aspekt der Gemeinschaft fehlen. Dann wären wir alle nur Sünder, die gerechtfertigt sind. Sünder, denen vergeben ist. Und wen haben wir vor uns? Wir haben vor uns einen Gott, der unser Richter ist. Aber das war nicht alles. Wir müssen nicht so distanziert zu Gott sein, als ob er immer noch unser Richter ist. Nein, er hat uns nicht nur freigesprochen, er hat uns adoptiert. Wir sind seine Kinder, wir gehören zu seiner Familie. Wir sind Brüder und Schwestern. Das ist der Punkt, wo Gott uns in seine Gemeinschaft aufgenommen hat. Das ist der Punkt, wo Gott uns in die innigste Gemeinschaft aufgenommen hat, die er zu bieten hat, in seine eigene Familie. Das ist die Art von Beziehung, wo wir Geborgenheit finden, wo wir Wärme und Sicherheit finden. Das ist der Ort, wo wir Liebe und Fürsorge kennenlernen. Nicht wahr? Es ist die Familie, die uns so vertraut ist. Das ist das Herz der Beziehung zu Gott. Gott ist nicht nur unser Herrscher, er ist nicht nur Schöpfer, er ist nicht nur der Erhalter des Lebens und Richter, er ist auch unser liebender Vater. Er ist auch der liebende Vater, der seine Kinder hört. Er ist der liebende Vater, der weiß, womit seine Kinder zu kämpfen haben, was sie beschäftigt. Der sorgt für uns. Es ist was anderes, ob wir Knechte sind oder Söhne. Das sagt Paulus auch so gut im Galaterbrief, Galater 4, Vers 6 bis 7. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Also bist nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und Johannes sagt es so schön auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. Jetzt habe ich kurz ein wenig ausgeholt, aber dadurch will ich zeigen, je tiefer unsere Beziehung zu Gott, zu dem Vater ist, umso mehr werden das die Glaubensgeschwister an deinem Leben sehen. Durch Gemeinschaft in der Gemeinde und auch vor allem im Gottesdienst geben wir anderen Menschen Einblick in unser Leben. Sie können sehen, wie befleißigt wir sind, die Predigt zu hören. Sie werden sehen, ob uns Dinge treffen, wie wir zuhören, wie wir jedes Mal einschlafen vielleicht, ob wir irgendwelche andere Dinge machen, in der Gegend rumschauen. Sie sehen uns. Sie sehen, wie unser Leben steht. Sie sehen auch unser Leben, wie wir danach diese Dinge umsetzen. Sie sehen, ob diese Dinge etwas in unserem Leben anrichten, unser Herz verändert wurde. Sie sehen, wie wir in der Gemeinde Gott anbeten. Durch Gemeinschaft geben wir Einblick in unsere Beziehung zu Gott, geben wir Einblick in unser Herz. Die Tatsache, dass du Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern suchst und sie vielleicht ermutigst, für sie da bist, ein wertvolles Mitglied der Gemeinde bist, daran merkst du, dass dir diese Gemeinschaft wichtig ist. An der Art und Weise auch, wie du lebst, ob du gegen Sünde in deinem Leben kämpfst, ob du für die Einheit der Gemeinde bestrebt bist, sie zu bewahren, sie zu stärken, ob du ein Segen für die Gemeinde sein willst oder eine Last. An diesen Dingen können wir es sehen. Schön an dieser Grundlage ist auch, an dieser Grundlage, dass wir Kinder Gottes sind, Familie ist ein bleibendes Verhältnis. Die Kinder können anstellen, was sie wollen. Sie werden nicht einfach rausgeschmissen. Sie werden nicht einfach auf die Straße gesetzt. Gott wird uns nicht verstoßen. Denn er hat es uns verheißen. Wir sind seine Kinder. Er hat uns adoptiert. Auch wenn wir sündigen, wird er uns nicht fortschicken. Weil uns vergeben ist. Auch wenn wir sündigen, die Rechtfertigung bleibt. Wir suchen immer wieder neu die Vergebung unseres Vaters. Wie ein Vater, gegen den das Kind sündigt. Das kann nicht lange gut gehen. Dieses gebrochene Verhältnis kann nicht lange bestehen. Diejenigen, die Kinder haben, kennen diese Situation, dass wenn etwas vorliegt, ein Konflikt da war zwischen einem Kind und einem Elternteil, dieses Kind kann es nicht lange aushalten. Das Schlimmste ist, für dieses Kind zu sehen, dass diese Beziehung zu den Eltern gebrochen ist. Vielleicht, dass sie enttäuscht wurden oder dass sie etwas getan haben, was ihnen dann später leid tut und sie sehen ihre Sünde. Das Schlimmste ist nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben. Das Schlimmste ist nicht, dass etwas kaputt gegangen ist. Das Schlimmste ist, dass die Beziehung zu den Eltern nicht mehr in Ordnung ist. Und das müssen sie klären. Das können wir so sehr sehen. Und so soll es auch in unserer Beziehung zu Gott sein. durch die Gemeinschaft innerhalb unserer Gemeinde. Es wird sichtbar, ob wir so ein vertrautes Verhältnis zu Gott haben. So soll auch unsere Gemeinde wie dieses Verhältnis zu Gott innerhalb der Familie auch in unserer Gemeinde sein. Wie es in einer Familie ist. Ein Ort, wo immer Hilfsbereitschaft da ist. Ein Ort, wo man immer Fürsorge und Anteilnahme findet. Wo man weiß, hier wird gebetet für die Anliegen, die da sind. Hier sind nicht irgendwelche Freunde, die mal da sind, mal wieder gehen. Hier sind Geschwister. Das ist ein bleibender Zustand. Hier geht es nicht einfach um Mitglieder oder Nichtmitglieder. Es geht um Brüder und Schwestern. Es geht um unseren Vater, der im Himmel ist. Es geht um unseren Heiland. Das ist ein bleibender Segen, den wir durch unsere Gemeinschaft haben. Das ist ein bleibender Zustand. Und hier sind die Anwendungsfragen auch in diesem Bereich. Lebst du praktisch diese Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern aus? In welchem Rahmen tust du das auch praktisch außerhalb vom Gottesdienst? Vielleicht durch einen Hauskreis, durch die Jugend, durch die Bibelstunde, durch die Gebetsstunde, durch andere Treffen, die da sind oder da sein können. Haben wir eine Gemeinschaft, in der wir Gott verherrlichen wollen und andere Menschen das in uns sehen, wenn sie uns sehen, wie wir im Gottesdienst sind? Und ich will das kurz erklären. Sich mit Menschen zu treffen, die auch in der Gemeinde sind und über irgendwelche Dinge zu reden, über die man vielleicht auch mit einem Arbeitskollegen reden kann oder vielleicht auch sogar christlich angehauchte Dinge über Dienste und über irgendwelche Menschen, die auch in der Gemeinde sind, das ist nicht Gemeinschaft. Man redet halt miteinander, man verbringt ein bisschen Zeit, das ist nicht die Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft hat immer zur Grundlage, dass es um unsere Beziehung zu Jesus Christus geht und dass wir dadurch, durch die Gespräche, die wir haben, durch die Zeit, die wir miteinander verbringen, ermutigt werden, ihm näher zu kommen. Sehnen wir uns nach so einer Gemeinschaft, nach so einem Einblick bei unseren Geschwistern, aber auch bei unserem Leben, durch die Gespräche, durch den Austausch, durch Ermutigung? Lasst uns dafür beten, auch in dieser Situation, dass wir immer mehr uneingeschränkte Gemeinschaft miteinander haben können und viele Möglichkeiten immer mehr geschaffen werden können. Ein dritter Bereich, den ich auch noch erwähnen will, ist ein größeres Thema, deswegen will ich nicht so viel darauf eingehen. Es ist Dienst und Einheit. In Gemeinschaft dienen wir einander. Durch die Gemeinschaft bilden wir eine Einheit, beziehungsweise wir sind eine Einheit. Und die Schrift verdeutlicht dieses Bild sehr gut, dass die Gemeinde ein Leib ist. In 1. Korinther 12, Vers 12 heißt es, in diesem Vers wird es sehr gut erklärt, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Es ist ein Leib, es gibt nur einen Leib, einen einzigen. Und dieser eine Leib besteht aus vielen Gliedern. Außerdem heißt es in diesem Text in Vers 11, dass der Heilige Geist die Gaben für den Dienst so zuteilt, wie es ihm gefällt. So wie er es möchte, so teilt er es zu. Es gibt hier für uns kein klares Muster, der bekommt diese Gabe und der diese und wir denken es uns vielleicht. Nein, der Heilige Geist befähigt uns mit Gaben, damit wir diesen Dienst für diesen Leib tun. Und so heißt es auch in Vers 7, dass alle Gaben, die es gibt, dazu gemacht sind und dazu dienen sollen, dass die Gemeinde davon einen Nutzen hat. Zum Nutzen der Gemeinde. Wir leben unsere Gaben, wir leben unseren Dienst innerhalb unserer Gemeinschaft aus. Die Gemeinschaft lebt davon, dass hier gedient wird, dass hier Diener sind, die einander dienen und denen gedient wird und eine dienende Haltung haben. Und eng verbunden mit diesem speziellen Dienst, Gaben, die uns der Heilige Geist gibt, die wir einsetzen, gibt es noch eine andere Art von Dienst, einen allgemeinen Dienst. Das können wir zum Beispiel sehen an den über 70 Einanderstellen, die die Bibel hat, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir werden aufgefordert, wie wir miteinander umgehen sollen, dass wir einander lieben sollen, dass wir einander vergeben sollen, all diese Aspekte. Hier sehen wir, wie wir unsere Gemeinschaft ausleben sollen. Hier sehen wir, welche Wirkung das Wort Gottes in unserem Leben hat und wir leben das Wort aus, wie? In Gemeinschaft. Wir haben füreinander Verantwortung in der Gemeinde. Es ist nicht so, dass jeder auf sich alleine gestellt ist. Wir sollen aufeinander Acht geben. Wir sollen uns umeinander sorgen. Wir sollen einander dienen. Wir sollen einander Gutes tun. Ganz kurz zwei Beispiele dazu. Galater 6, Vers 10 heißt es: Also nun, wo wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollen allen Menschen Gutes tun. Überall, wo wir Gelegenheit haben, sollen wir Menschen helfen. Und wem am allermeisten? An den Hausgenossen des Glaubens, an unseren Geschwistern. Und wie tun wir das, wenn wir keine Gemeinschaft haben, wenn wir keine Verbindung haben, wenn wir keine Zeit miteinander haben? Es geht nicht. Wir haben diese Verantwortung, einander Gutes zu tun, einander zu dienen. Und hier geht es nicht darum, dass man die Gabe hat, ich habe die Gabe, Gutes zu tun, und andere haben sie nicht. So funktioniert es nicht. Wir alle haben diese Verantwortung, einander zu dienen und einander Gutes zu tun. Das lehrt die Schrift ganz klar. Auch einen anderen Bereich sehen wir in Hebräer 10, Verse 23 bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, indem wir nicht von der Gemeinde fernbleiben, indem wir regelmäßig dranbleiben an der Gemeinde, an den Gottesdiensten, an der Gemeinschaft, können wir uns ermutigen, wir können uns anspornen, uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Wir können uns dadurch ermutigen, ein Auge aufeinander haben und uns gegenseitig motivieren, an Jesus Christus festzuhalten. Nun, wie sollen wir denn an einem Bekenntnis festhalten und uns ermutigen, in guten Wegen zu wandeln und Gott treu zu sein, wenn wir keine Gemeinschaft haben? Das ist nicht möglich. Wir sollten eine Einheit sein. Wir sollten ein Leib sein. Wir sollten eine Gesinnung haben. Und das geht nur, wenn wir eine treue und beständige Gemeinschaft im Gottesdienst haben. Wie sollen wir sonst zu einer Einheit wachsen? Durch Gebet, durch Anbetung, durch das Wort Gottes, das gepredigt wird, wenn nicht gemeinsam. Wenn nicht gemeinsam hier durch die Gemeinschaft im Gottesdienst. Ist dir das bisher in deinem Leben so bewusst, dass du auch Verantwortung hast, ein Vorbild zu sein, dass du Verantwortung hast, durch Gemeinschaft ein Ermutiger zu sein, dass du die Verantwortung hast, ein treues Mitglied zu sein, die Gemeindeversammlungen nicht zu versäumen? Ist dir auch bewusst, dass wenn du sie versäumst, wenn du dich dieser Gemeinschaft entziehst, du die Einheit gefährdest? Du anderen Geschwistern eine Last bist, weil sie sich die ganze Zeit Sorgen machen müssen um dich und um dein Herz, dass du der Gemeinschaft dadurch schadest? Und ist es dein Anliegen, durch Jüngerschaft, durch Einblick und auch durch deinen Dienst und die Einheit ein fester Teil dieser Gemeinschaft zu sein? Diese Frage will ich auch hier mitgeben. Und zum Schluss möchten wir noch die Auswirkungen der Gemeinschaft anschauen. Was ist denn die Auswirkung der Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde? Wenn wir die Grundlage kennen von Gemeinschaft und wenn wir uns der Praxis der Gemeinschaft bewusst werden, dann hat auch die Auswirkung eine wichtige Rolle in unserem Leben, und es gibt viel, viel mehr Auswirkungen. Ich möchte nur zwei Auswirkungen nennen. Die erste Auswirkung ist Schutz. Nun, wenn ein Schaf von der Herde getrennt wird, dann kann dieses Schaf um einiges leichter angegriffen werden. Um ehrlich zu sein, es sieht sehr schlecht für dieses eine Schaf aus, das die Herde verlässt. Und Jesus beschreibt die Gemeinde wie eine Schafherde. Und er ist unser Hirte, er ist der gute Hirte, er kümmert sich um seine Schafe. Sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm. Und diejenigen, die ihn lieben, die werden sich auch um diese Herde sorgen und bei ihr bleiben. Aber wenn wir uns von dieser Herde entfernen, dann geben wir dem Satan Raum, in unserem Leben zu wirken, in unserem Umfeld zu wirken. Wir geben ihm dadurch Raum, die Einheit zu gefährden. Wir machen Türen auf und wir werden viel empfänglicher für Anfechtungen, für Versuchungen, für einen großen Schaden, der dadurch entstehen kann. Und Petrus sagt diese bekannten Worte: Seid nüchtern und wacht, passt auf, denn euer Widersacher, euer Gegner, euer Erzfeind, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht, wen er verschlingen kann. Eine Auswirkung von einer treuen Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde und vor allem im Gottesdienst: die Gemeinde wird geschützt. Wir werden geschützt von den Angriffen Satans. Da, wo Einheit da ist, Verbundenheit und Gemeinschaft, werden wir beschützt von Sünde, die uns gefangen nehmen will. Weil meine Geschwister dies sehen würden, wenn ich nicht mehr auf diese Sünde reagiere. Und sie würden Gespräche mit mir suchen, sie würden mich ermahnen und mich ermutigen, bei der Herde zu bleiben und sie nicht zu verlassen. Weil wir uns anspornen, weil wir uns helfen, gegenseitig zu wachsen. Das ist Auswirkung dieser Gemeinschaft: Schutz. Eine zweite Auswirkung, die wir sehen können, ist Segen. Da, wo viele Menschen zusammenkommen, um durch ihre Gemeinschaft Gott zu ehren, ihn zu anbeten, sein Wort zu hören und verändert dadurch zu werden, da liegt Gottes Segen drauf. Ich möchte nur kurz darauf eingehen, wie hat das angefangen mit der Gemeinde? Wie war das, als Jesus in den Himmel gefahren ist? Wir haben letztens daran gedacht. Hier ist es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14. Was haben die gemacht? Sie alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jesus ist in den Himmel gefahren und hat gesagt: Seid bereit, wenn ich meinen Geist sende. Was haben sie gemacht? Sie sind nicht irgendwo verstreut weggegangen. Sie waren in Gemeinschaft. Sie haben zusammen gebetet. Wie ging es weiter? Vielleicht war das ja nur ein Zufall, diese Gemeinschaft. Und als der Tag Pfingsten erfüllt wurde, Apostelgeschichte 2, Vers 1, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie haben sich getroffen. Sie hatten Gemeinschaft. Und genau in diese Gemeinschaft schickt Gott seinen Geist, der sie erfüllt. Und durch diese Gemeinschaft sind diese Gaben gekommen. Hat Gott sie gesegnet mit diesen Gaben. Und was war das Resultat dessen? Es sind 3000 Menschen dadurch zum Glauben gekommen. Und wenn wir weiterlesen: Petrus und Johannes wurden gefangen genommen. Und als sie dann wieder anschließend freigelassen wurden, wo waren die anderen? Sie waren alle an einem Ort, als sie kamen, um es ihnen zu berichten, was passiert ist. Hier ist es dann in Kapitel 4, Vers 24b. Als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Sie fangen an, alle gemeinsam zu beten. Und wie reagiert Gott auf dieses Gebet, dass sie Freimütigkeit von Gott bekommen, um sein Wort weiterzugeben, um ihn zu bezeugen? In Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott segnet diese Gebetsgemeinschaft so sehr, wo sie in Gemeinschaft vor Gott alle Karten auf den Tisch legen und sagen: Gott, wirke du dies in uns und durch uns. Wie war das, als Petrus im Gefängnis war? Wo war die Gemeinde? Was haben sie gemacht? Hier ist in Kapitel 12, Vers 5. Petrus wurde nun im Gefängnis bewacht. Aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Wo war die Gemeinde, als ihr Leiter leiden musste, als er im Gefängnis war? Sie waren in Gemeinschaft. Sie haben gebetet. Anhaltend. Sie haben nicht aufgehört, an dieser Gemeinschaft festzuhalten, auch als eigentlich in diesem Moment ihr größtes Vorbild einfach weg war, gefangen genommen wurde, im Gefängnis saß. Sie haben an dieser Gemeinschaft festgehalten. Wollen wir nicht auch diesen Schutz und diesen Segen Gottes erfahren durch eine treue Gemeinschaft in unserem Gottesdienst, die sich ganz auf ihn konzentriert? Bist du dir bewusst, wie gefährlich es ist, sich von der Gemeinde zu distanzieren? Wie gefährlich es ist, für die Einheit der Gemeinde, aber besonders für dein eigenes Leben, wenn du auf Abstand gehst, Abstand zu dieser Gemeinschaft? Bist du dir auch darüber bewusst, dass es deine Aufgabe und deine Verantwortung ist, eben ein Teil dieser engen, verbundenen Gemeinschaft zu sein? Dies bezieht sich nicht allein auf den Gottesdienst, es bezieht sich auf das ganze Gemeindeleben, aber es gipfelt im Gottesdienst. Und nun, wir kommen gerade in eine Zeit hinein oder wir sind mitten in dieser Zeit, wo es nicht ganz einfach ist, uneingeschränkt Gemeinschaft zu haben, nicht wahr? Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Nöte, die wir hier haben, wir sehen, es ist diese Gemeinschaft wie damals, sie ist nicht mehr da. Diese Vertrautheit, dieser enge Kontakt. Aber versuchen wir alle Wege, die uns möglich sind, zu gehen? Gebetstreffen, Hauskreise, Jüngerschaft, einzelne Beziehungen zu den Leuten zu pflegen, für sie zu beten. Gehen wir alle Wege, die wir können? So ist das ein sehr wichtiges Thema, über das wir sicherlich noch weiter nachdenken können und mit nach Hause nehmen können. Aber ich möchte jetzt auch noch ganz kurz die Zeit geben, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, dürft ihr es jetzt auch gerne tun und gerne weitergeben.